Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Wo wir uns gleich nach einem Elefanten im Zimmer umsehen. Das ist der Titel des neuen Buches von Petra Morsbach. Und es ist ihre Metapher für die Macht und den Missbrauch damit. Und wir freuen uns jetzt über den Besuch von Petra Morsbach, die Schriftstellerin, die mit Romanen wie dem Cembalo-Spieler oder Justizpalast große Erfolge hatte. Nun ist ein neues Sachbuch erschienen, Der Elefant im Zimmer, über Macht, Missbrauch und Widerstand. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Frau Morsbach.
Guten Morgen.
Wann haben Sie denn diesen Elefanten im Zimmer für sich entdeckt? Was hat Sie dazu gebracht, sich mit diesem Thema Machtmissbrauch auseinanderzusetzen?
Das war eine Situation in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Das ist eine im Grunde ein unabhängiger Ehrverein, in dem Mitglieder sich gelegentlich treffen, dreimal im Jahr treffen und über Kultur reden und kulturelle Veranstaltungen planen. Und da wurde plötzlich eine Restriktion eingeschmuggelt, die vollkommen sinnlos war, nämlich dass Dichter nicht aus einzelnen Büchern lesen durften. Und das Interessante war, es gab keinen Sinn, diese Regel wurde weder vorgeschlagen noch diskutiert, die sollte plötzlich gelten. Und es ging um Macht, ganz eindeutig, aber niemand wollte darüber sprechen. Und es wurde geradezu als Obszönität empfunden, wenn ich sagte, das ist Machtmissbrauch. Wir sind freie Künstler, lassen uns doch nicht ehrenvoll berufen in einen Verein, der uns Verbote auferlegt. Wo wäre da der Sinn? Und wie wird hier in unserer Satzung steht, wir sollen die Freiheit und Würde der Künste bewahren? Wie können wir das tun, wenn wir selber willkürliche Verbote schlucken? Und ich hatte so viel Widerstand gegen mich, von Seiten nicht nur der Funktionäre, die diese Regel wollten, sondern auch von den meisten Kollegen, dass ich anfing, mir darüber Gedanken zu machen. Also es beschäftigte mich, ich erzählte davon, ich hörte von anderen Fällen und dann sah ich eine gewisse Systematik und beschloss, sie zu untersuchen.
Dieser Fall der Bayerischen Akademie ist einer von drei Fallbeispielen in Ihrem Buch. Das sind jeweils sehr breit dokumentierte, über 50, 60, 70 Seiten werden diese ganzen Fälle aufgelistet. Die zwei ersten sind vergleichsweise jetzt zur Akademie mit den Dichterlesungen weitaus gravierender. Der erste Fall ist ein Fall sexuellen Missbrauchs durch einen österreichischen Kardinal. Es ist schon einige Weile her, Kardinal Gröhr, der dann endlich nach langer Zeit zurückgetreten ist. Der zweite Fall findet dort statt, wo Sie eigentlich wohnen, in Bayern, Petra Morsbach. Die damalige Ministerin Christine Haderthauer war mit ihrem Ehemann in eine einträgliche Modellbaufirma-Geschichte verstrickt und musste schließlich auch zurücktreten. Sind diese drei Fälle, wenn Sie sagten, Sie haben eine Systematik entdeckt, wo würden Sie denn die Gemeinsamkeit sehen? Was für Systematiken greifen denn hier, wenn es um den Missbrauch von Macht geht, durch bestallte offizielle Würdenträger?
In allen drei Fällen wird geblufft. Also der Machtmissbrauch ist illegal, das wissen die Beteiligten und das ist eigentlich das Interessante. Also ich erzähle ja diese Fälle. Sie sagen, es wird ausgebreitet über 40, 50, 60 Seiten. Ich erzähle diese, es sind wie kommentierte Erzählungen. Sie sind gut dokumentiert, es spielt in gegenwärtigen Friedenszeiten. Also die Protestierer werden nicht umgenietet, sondern sie werden mit Schriftsätzen und Lügen und Drohungen kaltgestellt. Und das Interessante ist, dass die Missbraucher eigentlich wissen, dass sie im Unrecht sind. Ich habe seit vielen Jahren, ich habe auch ein Essay darüber geschrieben, einen anderen Essay, einen literarischen. Ich meine, dass die Sprache mehr weiß als der Sprecher, weil viele unbewusste Elemente oder unterdrückte Elemente hineinspielen in die Sprache. Und das ist in der Literatur natürlich ganz gewiss so, weil das literarische Erzählen so komplex ist, dass es sich nicht von Interessen vollkommen steuern lässt. Aber sogar in diesen teils juristischen Auseinandersetzungen ist es so, dass die Missbraucher wissen, dass sie missbrauchen und dass das durchdringt durch alle ihre Schriftsätze. Und interessant war immer, den Fall Grohr, den hatte ich schon vor vielen Jahren gelesen, noch vor diesen Kalamitäten, der hat mich schon damals beeindruckt, dass im Grunde die Mächtigen hilflos sind, wenn man ihnen einfach widersteht und sagt, hier geschieht ein Unrecht.
Interessant ist aber, dass Sie so die Mächtigen auch den Apparat, ihren Präparat brauchen, um den Machtmissbrauch zu rechtfertigen. Also ist ja klar, dass der Schuldige jetzt in Anführungszeichen erstmal sagt, ich habe gar nichts getan. Aber Sie schildern das so sehr interessant, dass die zweite Reihe ganz entscheidend ist. Ja? Also jetzt sagen wir mal bei den Politikern die Referatsleiter, die Ministerialbeamten, die dann plötzlich irgendwie sozusagen vor ihre Ministerin oder vor den Mächtigen, vor die Mächtige treten und sagen, das ist gar nicht so gewesen. Und was ist denn das für ein Reflex? Weil die sind ja eigentlich auch sozusagen, ja, qua ihres Amtes, ihres demokratischen Amtes, auch in der Pflicht, doch den Machtmissbrauch zu verhindern oder, wenn er denn passiert, sich in die Aufklärung desselben zu stellen. Tun sie aber nicht.
Also zwei Dinge hierzu. Erstens, niemals sagt jemand, das ist außer im letzten Fall, wo ein Kontrollverlust stattfindet seitens der Mächtigen. In den ersten beiden Fällen, die in disziplinierteren Milieus stattfinden, da sagt nie jemand, es ist nicht so gewesen. Sie reden immer um den heißen Brei. Aber was passiert eigentlich? Also das Umfeld ist das Interessante. Und unser Verhältnis zur Macht ist so, wird von so tiefen Affekten beeinflusst, die wir nicht wahrhaben wollen, dass wir geradezu willenlos, so sieht es aus, auf die Seite der Macht steuern, zur Seite der Macht steuern. Und zwar fast alle Beteiligten, auch das Publikum.
Ja, also wir sind immer noch sehr, sehr in autoritären Strukturen verhaftet. Sie sagen auch, die Macht wird verdrängt und mystifiziert.
Offiziell sind wir alle frei und unabhängig und autonom und wir haben unsere Prinzipien und sind selbstverständlich demokratisch und gegen Machtmissbrauch. Aber wenn er dann wirklich passiert, wird meistens so getan, als fände er gar nicht statt. Also man schaut weg, man sagt, nein, das war nicht so gemeint. Oder man sucht Nebenschauplätze auf, also zum Beispiel die Ehre der Kirche. Wenn diese ganzen Funktionäre, von denen jeder in der Kirche und auch die Priester, das Schöne an dem ersten Fall Grohe ist ja, dass auch in den Apparat selbst eingetaucht wird. Also ich beziehe mich hier auf eine ganz spannende Dokumentation von Hubertus Czernin aus diesen Jahren. Es war ja ein so krasser Zusammenprall, jahrzehntelanger Missbrauch durch den Kardinal. Alle haben es geduldet. Dann sagt jemand, outet sich ein ehemals Missbrauchter. Man muss immer noch sagen, Kardinal ist der ranghöchste Kleriker von Österreich. Intern war es seit Jahrzehnten bekannt, dass er das macht. Dann outet sich ein junger Mann in einer Zeitung, die Amtskirche gibt ein großes Statement heraus, das nur aus Bluff besteht. Sie sagen nicht, der Kardinal habe nicht missbraucht, sondern sie sagen, seit den Zeiten des Nationalsozialismus als Priester unter dem Vorwand sexueller Verfehlungen missbraucht worden, hat es derlei Verleumdungspraktiken nicht mehr gegeben. Also ein Satz, der reiner Bluff ist. Sie sagen überhaupt nichts. So, und jetzt dann melden sich immer mehr Missbrauchte und jetzt sagen die Konservativen, ihr greift die Kirche an, und die anderen sagen, die Kirche ist eine Verbrecherin. Und es führt kein Weg scheinbar mehr daraus hinaus. Und damals hat der Journalist Hubertus Czernin eine Dokumentation gemacht. Und interessant ist, dass sie auch die innerklerikalen Korrespondenzen enthält, wie sich das alles lockert und wie die Leute, dass die meisten ein schlechtes Gewissen haben, aber einfach nicht dagegen ankommen und wie dann mit Andeutungen gearbeitet wird und sich die Strukturen lockern und ein bisschen Wahrhaftigkeit eine Chance hat einzudringen. Und das ist der Beginn eines Weges, auf dem wir inzwischen 20 Jahre später viel weiter gekommen sind. Aber ohne diese mühsamen Anfänge wäre es nicht gegangen.
Ihr Buch ist über die Dokumentation dieser Fälle hinaus natürlich auch ein Warnbuch. Am Ende geben Sie 33 Empfehlungen. Die können wir natürlich jetzt nicht mal im Ansatz durchgehen, Petra Morsbach. Aber was würden Sie denn vielleicht sagen, so als eine Kardinalregel, wenn ich derjenige bin, der diesen Machtmissbrauch entdeckt? Was ist eigentlich so das Wichtigste, was ich beachten muss, wenn ich dann anfange, mich dagegen aufzulehnen? Wenn ich mich entschließe, der Störenfried zu sein, der sagt, hier läuft was schief.
Man sollte nicht erschrecken über die Reaktionen, die man zunächst auslöst, und bei sich bleiben und sich sagen, die andere Seite hat nichts in der Hand.
Sie haben auch geschrieben, dass Sie sagten, wenn ich das als Roman geschrieben hätte, das war die Begründung dafür, dass Sie ein Sachbuch schreiben, hätte mir keiner geglaubt. Das ist eine interessante Aussage einer Romanautorin, einer so erfolgreichen wie Sie, die also auch immer juristisch ist und solche Machtkonstellationen in ihren Romanen ja auch verhandelt hat.
Ja.
Das heißt, das war wirklich die Begründung, kein Roman zu schreiben, sondern sich in diese wirklich auch ja, langwierige Sachbucharbeit zu versenken.
Naja, nicht ganz. Ich hatte wirklich ein Aufklärungsbedürfnis. Es ist so, man ist in einer, als Widerständler ist man in einer Situation von großer Ohnmacht und Isolation, mit der man nicht gerechnet hat. Und ich hatte damals Unterstützung und ich merkte, wie viel einem das gibt und dass die Mächtigen ja immer gleich reagieren. Und dann dachte ich, dieses Wissen kann ich weitergeben. Vielleicht für die Leute, die in ähnlich quälenden Situationen sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Aber was letztlich herauskam, ist, dass Macht, dass Widerstand gegen Machtmissbrauch nicht heroisch sein muss, sondern dass der erste Schritt ist, sich überhaupt bewusst zu machen, dass er stattfindet und dass man das sehr leicht tun kann, wenn man die sprachlichen Äußerungen der Beteiligten analysiert. Da gibt es Tricks, sprachliches Handwerkszeug, und das bringe ich hoffentlich in meinem Essay.
Der Elefant im Zimmer über Machtmissbrauch und Widerstand, der große Essay. Das neue Buch von Petra Mosbach ist jetzt im Penguin Verlag erschienen, hat 361 Seiten und kostet 22 Euro. Schön, dass Sie da waren. Danke für das Gespräch, Petra Mosbach.
Vielen Dank.
Die Dichter Arthur Rimbaud und Paul Verlaine, sie zählen unbestritten zum weltliterarischen Kanon, zu den Klassikern französischer Literatur. Sollten die beiden nicht einen Platz im Pariser Pantheon bekommen? So dachte sich das ein Pariser Publizist, entwarf eine Petition. Prompt bekam er prominente Unterstützung von früheren Kulturministern. Auch Annie Arnaud, die große Dame, war dafür, und dann regte sich plötzlich mächtiger Gegenwind mit wiederum einer Petition. Was ist da los und warum, fragen wir jetzt Dirk Furich, unseren Kollegen aus der Lesart-Redaktion und Spezialist für alles französische Literarische. Er ist im Studio, hallo.
Guten Morgen.
Fangen wir mit der ersten Fraktion an. Warum sollen denn Rimbaud und Verlaine ins Pantheon?
Ja, weil sie zwei der bedeutendsten Dichter der französischen Sprache sind, wie es in dieser Forderung heißt. Und sie sollen auch beide als homosexuelles Paar praktisch gemeinsam dahin überführt werden, um ein Symbol für Diversität in der heutigen Zeit darzustellen und eben auch um gegen auf die gesellschaftliche Homophobie damals im 19. Jahrhundert und auch heute aufmerksam zu machen. Sie sind die französischen Oscar Wildes, heißt es in diesem Aufruf.
Über 50 Literaten und Künstler sind aber nun dagegen, appellieren an den Staatspräsidenten Macron, bloß nicht diese beiden ins Pantheon. Warum denn nicht? Welche Argumente werden hier aufgefahren? Man kann ja nicht vermuten, dass sie sagen, die dürfen nicht ins Pantheon, weil sie homosexuell sind, oder?
Ja, das wird so direkt nicht gesagt. Es werden dann andere Argumente genannt. Das heißt also, es sei eine Dummheit, weil die beiden seien ja eigentlich Antipatrioten gewesen. Also hätten sich auch lustig gemacht über Patriotismus und Frankreich, Heldenverehrung und so weiter. Und jetzt ausgerechnet die in so einer Nationalität Weihestätte überzuführen, das sei also komplett gegen den Sinn dieser, also gegen die Absichten dieser Dichter. Es wird dann aber auch genannt, naja, die Forderung der Petition geht ja darin, die beiden als homosexuelles Paar überzuführen. Da ginge es nur um so eine Symbolpolitik, um die Diversität eben auszustellen, also um politische Korrektheit, um Identitätspolitik, und das sei doch in diesem Zusammenhang nicht relevant. Das sollte man deswegen nicht machen, weil es ging ja um Literatur. Dann gibt es noch ein paar andere Argumente, die vielleicht ja so ein bisschen weit hergeholt klingen. Man sollte den beiden auch das Recht lassen, in ihrem Grab zu bleiben. Vor allem Rimbaud, der ist in so einem kleinen Ort Charleville-Mézières beerdigt. Das ist in den Ardennen an der belgischen Grenze. Vor diesem Ort, da solle man ihn eben in Frieden ruhen lassen. Und außerdem müsste man ja auch nicht alles nach Paris holen, weil die Rambo-Anhänger und Fans, die könnten ja dorthin pilgern. Man würde ja diesem kleinen Örtchen dort einiges wegnehmen an touristischen Besuchen. Naja, und das Ganze ist also so eine Gemengelage, wo man nicht so genau weiß, spielen da nicht vielleicht doch auch andere Gründe, nämlich zum Beispiel auch ein bisschen Homophobie eine Rolle, dass man also diese beiden ja prototypischen schwulen Dichter nicht in diese Wallstätte holt.
Mal eine Zwischenfrage, wer liegt denn eigentlich so alles im Pantheon und wie kommt man hinein?
Ja, das Pantheon, das ist eine, wie gesagt, eine nationale Wallstätte, das dankbare Vaterland dankt den großen Männern Frankreichs, das steht auch am Portal. Und das Recht zu entscheiden, wer da reinkommt, hat der Staatspräsident. Deswegen ist die Petition auch an den Staatspräsidenten gerichtet. Und normalerweise, also die überwiegende Zahl, sind fast nur Männer, muss man dazu sagen. Dann liegen da so Generäle, die mal in den Zeiten nach der Französischen Revolution wichtig waren. Zum Teil kennt man die gar nicht mehr. Aber auch große Namen wie Jean Jaurès, berühmter sozialistischer Politiker, Jean Moulin, der Widerstandskämpfer, liegt darin. Und es liegen auch ein paar Literaten darin, Alexandre Dumas, Victor Hugo, vor allem Rousseau, Voltaire, Zola und André Malraux. Aber man muss dazu sagen, es ist keine Weihstätte für Literatur, für Literaten.
Nun muss man bei Rimbaud und Verlaine, glaube ich, auch immer noch so diese beiderseitige Geschichte miterzählen, die auch eine hochdramatische homosexuelle Liebesgeschichte war. Verlaine zückte in einem Streit die Waffe, hat auf Rimbaud geschossen und musste wirklich für 2 Jahre in den Knast. Deswegen, die Petitionisten der Anti-Fraktion, die votieren ja stark sozusagen, dass das eben keine Patrioten waren, dass die eigentlich immer Vaterlandsverräter gewesen seien. Dennoch, Dirk Fuhrig, wie bewerten Sie das? Steckt da so im Unterfutter des Streits also die Homophobie? Wir haben ja momentan in einem Kontext, der weit über Frankreich hinausgeht, die Debatte über Identität, Diskriminierung und Homophobie. Bricht sich das hier Bahn? Wenn ja, wäre das ja doch schon spektakulär, dass sich wirklich 50 arrivierte intellektuelle Künstler hier in diesen Dienst stellen.
Oder? Ja, also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, es gibt so Untertöne, die man jetzt vielleicht nicht so ganz genau benennen kann, aber wenn man liest, was eine Nachfahrin von Rimbaud zum Beispiel geschrieben hat, die hat sich nämlich explizit dagegen ausgesprochen, dass man die beiden als schwules Paar da ins Pantheon bringt, weil sie eben so, ja, man kann da schon mitverstehen, dass sie die Familienehre nicht beschmutzt sehen möchte und dass man also was ja auch in der Literaturgeschichte, Sie haben es erwähnt, so immer dargestellt wird, dass die eben homosexuell waren, dass das eben nicht so in die Öffentlichkeit getragen wird, zumindest nicht in so eine nationale Ehrung übergeführt wird.
Wären Sie persönlich für eine Umbettung der beiden Dichter?
Naja, ich habe am Anfang gedacht, als ich davon gehört habe, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, aber wenn man sich eben etwas genauer befasst, auch mit dem Sinn des Pantheons, das eben nicht nur für Literaten ist, kann man sagen, naja, muss das jetzt sein? Ist das denn symbolpolitisch so relevant? Man kann natürlich sagen, ja klar, warum soll man nicht auch so ein homosexuelles Dichterpaar ehren heutzutage? Vielleicht sollte man sich insgesamt mal Gedanken machen darüber, wer da heutzutage in so ein Pantheon kommt, eben nicht nur Politiker und Widerstandskämpfer. Aber dann kann ich auch, da können wir mal auf Deutschland noch kommen, mir ist eine Geschichte eingefallen. Es gibt ja auch in Deutschland die Walhalla bei Regensburg, die hat Ludwig I., der Bayernkönig, eingerichtet und darüber hat sich Heinrich Heine extrem lustig gemacht zu seiner Zeit. Und was ist passiert? Vor einigen Jahren wurde Heinrich Heine auch in diese Walhalla gesetzt, über die er so gespottet hat. Und der ist also jetzt praktisch im Pantheon der deutschen Dichter angekommen, obwohl er zu seiner Zeit auch verfemt war. Ne? Also diese Parallele kann man natürlich auch aufmachen.
Das ist eine hübsche, originelle Verbindung. Danke Dirk Fuhrig, Rimbaud und Verlaine, Pantheon, der Streit in Frankreich. Sie haben ihn zu uns erklärt und eingeschätzt. Besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da reisen wir jetzt ins Siebenbürgische, ins rumänische Banat, dem Geburtsort der Autorin Iris Wolf, mit ihrem neuen Roman Die Unschärfe der Welt. 4 Romane hat Iris Wolf bislang veröffentlicht. In diesem Jahr 2020 nun wurde dieses jüngste Werk gleich für mehrere Literaturpreise nominiert, auch für den Deutschen Buchpreis. Unser Kritiker und Leser, Kollege Carsten Huck im Studio. Viele Jurys, Herr Huck, haben diesen Roman Die Unschärfe in Betracht gezogen für einen Preis. Zu Recht?
Ja, ich würde sagen, unbedingt. Iris Wolf schreibt seit 2012, 2015 war ihr zweiter Roman, Leuchtende Schatten, 2017 dann So tun, als ob es regnet. Und danach hat plötzlich auch die Öffentlichkeit also größeren Anteil an dieser Autorin und ihrem Werk genommen. Die Auszeichnungen kamen, die Preise häuften sich, ein Verlagswechsel hat stattgefunden. Sie ist vorher so ein bisschen im Schatten eigentlich der Öffentlichkeit dahingesegelt und jetzt hat sie die Aufmerksamkeit, die sie, glaube ich, wirklich verdient, denn sie hat eine ganz eigene Art zu schreiben, eine besondere Art zu schreiben. Und dieser Roman ist für mich einer der schönsten dieses Herbstes.
Mensch, wovon erzählt er denn? Oder von euch erzählt Iris Wolf denn in dieser Unschärfe der Welt?
Ja, Schauplatz ist Siebenbürgen, ist es Banat in der Zeit zwischen der Herrschaft des rumänischen Königs Michael und dem Sturz des Ceausescu-Regimes. Also im Grunde bildet sie das ganze vergangene Jahrhundert ab. Es geht dann in die Gegenwart auch, die findet dann in der Bundesrepublik statt, in Süddeutschland oder an der Nordsee. Also es ist ein weiter Bogen, den sie spannt und sie erzählt nicht mehr als eine Familiengeschichte, aber nicht weniger als die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts. Und das macht diesen Roman besonders reizvoll, wie sie die Schicksale ihrer Protagonisten verknüpft mit den Zeitläufen.
Wie macht sie das denn?
Ja, es sind 7 Kapitel und in jedem dieser Kapitel wird erzählt aus der Perspektive einer Figur, die aber was mit den anderen Figuren zu tun hat. Also es ist einmal steht Hannes im Mittelpunkt und seine Frau Florentine, die im Banat eine kleine Pfarrei haben. Die Frau muss im Schneetreiben in eine Klinik gebracht werden, sie ist schwanger. Dann in einem der folgenden Kapitel erfahren wir was über den damals geborenen Sohn, der seinerseits dann auch wieder mit einem Freund aus dem Rumänien der Securitate und des Unterdrückungsapparates flieht, in einer waghalsigen Aktion mit einem kleinen Flugzeug durchbrechen sie sozusagen den Luftraum. Und ganz am Ende kehren die dann wieder zurück, also nachdem das Regime gestürzt ist. Es gibt dann aber auch wiederum eine Tochter. Und diese Tochter erzählt im Grunde im letzten Kapitel die Geschichte weiter aus ihrer Perspektive. Das heißt, Iris Wolf verbindet immer Motive und Figuren miteinander. Aber man muss immer auch Acht geben, diese 7 Kapitel kann man auch als einzelne Geschichten lesen. Das ist schön. Und man kann, wenn man aufmerksam ist, sie verbinden mit vorherigen und mit folgenden.
Jetzt haben Sie die politische Situation schon mehrfach angesprochen, Carsten Huck. Inwieweit ist das auch also vor dem politischen Hintergrund erzählt? Wie wichtig sind Geschichte und Politik für dieses Buch?
Naja, sie sind schon sehr wichtig, denn die Situation in Rumänien, Spitzel, Folterer gibt es. Es gibt Szenen, die das beschreiben. Es gibt die Situation, hinter dem eisernen Vorhang zu leben. Es gibt die ländliche Situation im Banat. Es gibt aber auch den Untergang dieses Regimes in Osteuropa. Das spielt alles eine Rolle. Aber im Mittelpunkt stehen tatsächlich die Figuren. Das wirkt sich aus auf diese Figuren. Und es gibt so in der Physik ein Phänomen, den Schmetterlingseffekt, wo eine kleine Veränderung, ein kleiner Flügelschlag plötzlich Auswirkungen hat, die man aber nicht voraussehen kann. Und das ist im Grunde auch eine Art Poetik von Iris Wolf, dass sie so kleine Ereignisse beschreibt und dann einfach schaut, was macht das mit den Menschen? Und man kann es vorher nicht wissen. Und da werden Lebenswege plötzlich abgebrochen. Es tun sich andere Möglichkeiten auf. Das heißt, es bleibt auch immer spannend. Es ist ein Schreiben, was nicht vorhersehbar ist. Genauso wenig wie das Leben ihrer Protagonisten.
Jetzt habe ich Ihren Superlativ im Ohr, Carsten Huck, das schönste Buch, das ich seit langem gelesen habe oder in diesem Frühjahr gelesen habe. Ich gehe davon aus, dass auch der Stil Sie so bezaubert.
Ja, das ist, ich würde fast, wenn das jetzt nicht so abgedroschen klänge, von einem Iris-Wolf-Sound sprechen. Es ist ein sehr ruhiger Erzählfluss, der so gut tut, gerade in dieser Zeit, dass da jemand sich wirklich einlässt auf Sprache, auf die Figuren. Es ist sehr sinnlich und Gerüche, Orte, die Gefühle der Menschen werden auf ganz eindrucksvolle Art und Weise geschildert, ohne dass es sensationell ist, ohne dass da jemand nach Effekten greift. Es ist ein lyrisches Schreiben. Es sind unglaublich schöne Bilder, unglaublich schöne Sätze. Also wenn man all das behalten wollte, was man beim Lesen schön findet, müsste man eine Menge abschreiben. Es ist eine ganz bestimmte, leicht melancholische Stimmung und trotzdem hat man das Gefühl, man ist immer bei diesen Menschen und diese Menschen sind einem nah oder man selber ist diesen Menschen nah.
Danke. Carsten Uck, begeistert von der Unschärfe der Welt, dem neuen Roman von Iris Wolf, jetzt bei Klett-Cotta erschienen mit 213 Seiten, 25 Euro der Preis. Mehr zum Buch und zur Autorin lesen Sie wie immer bequem nach im Netz www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Stefan Zetnik und ich bin Journalist. In letzter Zeit habe ich ein Buch, was seit vielen Jahren eines meiner wichtigsten Bücher ist. Ein philosophisches Buch, nämlich von Wittgenstein über Gewissheit. Es ist ein Buch, was nur aus kleinen Abschnitten besteht und es ist eigentlich mehr ein Denkweg. Es geht eigentlich immer um die Frage, was können wir wissen und warum können wir was nicht wissen und wie können wir damit umgehen, etwas nicht zu wissen. Ich denke, dass in dieser Zeit wir ganz viel gelernt haben, auch über Wissenschaft. Gerade die Kontroversen der letzten Zeit um bestimmte Spezialisten, die dann in den Zeitungen eben niedergemacht wurden, zeigt das sehr deutlich, dass Wissenschaft eigentlich sehr klar gemacht hat, was ihr eigentlicher Sinn ist, nämlich die Aufforderung zum dialogischen, zum kontroversen Wahrheits- und Wissenssuchen. Ich habe vor allen Dingen mitgenommen von diesem Buch und dieser Zeit, dass wir in einer Zeit leben, in der große Ungewissheit herrscht und man ständig darüber reflektiert, was man eben weiß und was man nicht wissen kann. Und das ist ein Buch, was einen den Sinne dafür sehr schärft.
Aus Berlin kamen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Den philosophischen Schlusstipp hat uns Stefan Zetnik geliefert mit Ludwig Wittgensteins Buch Über Gewissheit. Im Surkamp Verlag gibt es die Ausgabe mit 179 Seiten für 17 Euro. Immer freitags freuen wir uns hier im Deutschlandfunk Kultur in der Lesart auf literarische Empfehlungen von Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Und heute sind wir verbunden mit einem schon treuen Freund, mit Mike Altwicker. In Wiel in Nordrhein-Westfalen leitet er die Buchhandlung Hansen und Kröger. Er ist am Telefon. Guten Tag, Herr Altwicker, fein Sie mal wieder zu hören.
Ja, hallo nach Berlin.
Drei Titel legen Sie uns wie immer ans Herz. Als erstes das Buch Alice von Carina Urbach. Das ist eigentlich eine Wissenschaftlerin, Historikerin. Ein Roman hat sie aber auch schon geschrieben. Was ist das jetzt für ein Buch und warum gefällt es Ihnen anscheinend so gut, Herr Altwicker?
Also das ist eine Biografie, eigentlich eine Familienbiografie, die Geschichte ihrer Großmutter. Und was mir so wahnsinnig gut gefällt, ist, dass es spannend ist, wie ein Krimi zu Herz geht, wie eine Liebesgeschichte und man es eigentlich bis zur letzten Seite nicht aus der Hand legen möchte. Und das hat vielleicht auch was mit dieser Vielseitigkeit der Autorin Carina Urbach zu tun. Die ist promovierte Historikerin, hat in Cambridge und Princeton ja schon gearbeitet. Die hat viele Sachbücher recherchiert. Ich glaube, ich habe sogar mal hier eins in der Sendung vorgestellt. Dann diesen schon erwähnten Agenten-Thriller über die Cambridge Five geschrieben. Und jetzt ist dieses Buch über ihre Oma erschienen. Und diese Lebensgeschichte spannt so ein bisschen den Bogen von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Diese Alice, damals noch nicht Urbach, aber diese kleine Alice, die wächst in einer jüdischen Familie im Wien der Vorkriegszeit, also der vor dem Ersten Weltkriegszeit auf. Dann durchlebt die so eine höhere Töchterausbildung und sie hat eigentlich zum Leidwesen der Eltern gar nicht so eine richtige Qualität, außer dass sie gut kochen kann. Deswegen verheiratet man sie schnell. Der Ehemann ist ein Scheusal, der stirbt dann aber nach dem Ersten Weltkrieg relativ schnell und Alice fragt sich, was kann ich aus meinem Leben jetzt machen? Wie kann ich die Familie irgendwie durch diese Wirtschaftskrisenzeit bringen? Und sie besinnt sich auf das, was sie wirklich gut kann, und das ist Kochen. Und dann schreibt sie ein Kochbuch. Und das wird über Nacht zum Bestseller, macht sie berühmt in Österreich. Und das, dieser Ruhm setzt sich so die nächsten Jahre fort. Und dann, als die Nazis auch Österreich annektieren, da verliert sie über Nacht eigentlich alles. Ihre Heimat, Teil ihrer Familie, ihre Karriere. Sie kann nach England fliehen und wird dort, und das ist auch wieder eine ganz skurrile Geschichte, Dienstmädchen im Haus einer sehr exzentrischen Hautcreme-Erfinderin. Nach dem Zweiten Weltkrieg geht sie nach Amerika, knüpft dort an die Kochbuchzeit in Österreich an. Sie gibt Kochkurse in San Francisco, macht im amerikanischen Fernsehen eine kleine Show. Und dann kommt sie wieder zurück nach Österreich, nach Wien, findet in den Buchhandlungen sogar ihr Kochbuch, aber auf dem Cover prangt ein fremder Name, ein Männername. Und sie fragt sich, was denn jetzt passiert? Und dann wird es richtig spannend.
Das Buch Alice von Carina Urbach, das ist im Propylen Verlag erschienen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Tipp. Altwicker ist ein neuer deutscher Krimi von Horst Eckert. Er ist ja hochverehrt von vielen Fans. Im Namen der Lüge heißt dieser jüngste Thriller. Und Sie waren auch gepackt?
Ich war war auch total gepackt. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Horst Eckert eine neue Figur in seine Krimis einführt, also den einen Ermittler, nämlich Vincent Schäfei. Den kennt man als bekennender Horst Eckert-Fan schon aus einigen Romanen. Und wer den noch nicht kennt, der muss ihn jetzt kennenlernen. Der kommt wieder vor. Der arbeitet bei der Düsseldorfer Kriminalpolizei. Der ist der Sohn einer ehemaligen RAF-Terroristin. Und der gerät am Anfang dieses neuen Romans Im Namen der Lüge in einen Mordfall im Reichsbürgermilieu. Das ist hochaktuell, wie ich finde. Und jetzt kommt eine neue Figur als Ermittlerin in die Romane von Horst Eckert scheinbar hinzu. Und das ist Melia Khalid. Die ist Referatsleiterin für Linksextremismus beim Inlandsgeheimdienst in Düsseldorf. Ihr Vater ist die rechte Hand der Bundeskanzlerin und sie weiß eigentlich gar nicht so richtig, womit sie arbeiten soll, denn die Tage der zweiten Generation der RAF, die sind ja längst vorbei. Und dann kommt ihr ein Schreiben in die Hand, in dem zu linker Gewalt bundesweit aufgerufen wird. Und jetzt fängt sie an zu ermitteln. Und beide Fälle scheinen ja zuerst einmal gar nichts miteinander zu tun zu haben. Also Reichsbürgermilieu, linke Gewalt bringt man nicht so in Einklang. Und das Ende ist dann aber ganz anders, als man denkt. Und ich finde, das ist die große Qualität von Horst Eckert Thrillern, dass er diese perfekte Mischung aus fiktiver Geschichte, die sehr spannend ist, und realen Fakten schafft. Und das ist tatsächlich so, dass man Gänsehaut beim Lesen bekommt, weil man irgendwann nicht mehr so richtig weiß, wer ist gut, wer ist böse. Und das macht die Spannung aus. Und dafür hat er dann vielleicht auch gerade die Silberne Lupe für einen der besten 5 deutschsprachigen Krimis gewonnen.
Und diesen neuen Kriminalroman von Horst Eckert Im Namen der Lüge, den gibt es bei Heine im Taschenbuch. Wir bleiben deutschsprachig mit Ihrer dritten Empfehlung, Herr Altwicker, aber jetzt muss ich Sie bitten, ein bisschen auf die Tube zu drücken. Ich gebe Ihnen jetzt noch genau eine Minute für Ein Mann der Kunst von Christoph Magnusson, den neuen Roman. Was ist das für ein Buch und warum sollen wir es lesen? Zack, zack.
Okay, es geht um einen Künstler, der am Rhein auf einer Burg wohnt und dort sich sehr zurückgezogen hat, weil er mit der Verlogenheit der Welt nicht zurechtkommt. Er ist sehr, sehr erfolgreich international und nun will ein Förderverein eines Museums ihm einen Neubau widmen und deswegen empfängt er die überhaupt. Und das Tolle an diesem Roman ist, dass das feinste Satire ist, vielleicht die beste Satire, die wir auf dem deutschen Buchmarkt in diesem Herbst haben. Bitterböse, immer komisch, pointierte, geschliffene Dialoge. Man hat beim Lesen auch manchmal das Gefühl, dass einem selbst das Lachen im Hals stecken bleibt, weil er dem Bildungsbürgertum, also auch uns Lesern, so ein bisschen den Spiegel vorhält, der Autor Christoph Magnusson. Und genau, und man fragt sich halt, in diesem Roman kommen immer wieder so Fragen auf, was ist denn wirklich wichtig? Was sind die wahren Künstler in der Gegenwart? War früher wirklich auch in der Kunst alles besser, auch im Bildungsbereich? Und das macht er großartig. Also auf jeden Fall diese Empfehlung.
Super, Altwicker. 55 Sekunden für Ein Mann der Kunst von Christoph Magnusson im Antikunstmann Verlag, wenn Sie mehr zu den drei Empfehlungen wissen wollen. Schreiben Sie uns eine Zeile und wir sagen ein dickes Dankeschön dem Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Alles Gute Ihnen.
Ja, Ihnen auch.